Der Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Mein Name ist Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie mit dabei sind. Im Medizintalk beschäftigen wir uns heute mit einer Krankheit, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, trotzdem aber zu den weit verbreitetsten Infektionskrankheiten der Welt gehört. Es geht um die Tuberkulose. Mein Gast ist heute Professor Dr. Rainer Willi Haug. Er ist Chefarzt einer der inneren Abteilungen an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Er ist außerdem Pneumologe, beschäftigt sich also mit Lungenerkrankungen. Herr Professor Dr. Haug, viele Menschen können mit der Tuberkulose herzlich wenig anfangen. Vielleicht können Sie es kurz mal erklären, um was handelt es sich bei der Tuberkulose denn genau?
Nun, die Tuberkulose ist bis zum heutigen Tag immer noch die häufigste Infektionserkrankung, die wir auf der ganzen Welt haben. Und sie betrifft in erster Linie die Lunge. Das ist also das Hauptorgan unseres Körpers, das mit diesen Bakterien befallen wird. Und insofern kann man sagen, die Tuberkulose hat ganz viele Gesichter. Oder wie meine Lehrer früher immer gesagt haben, die Tuberkulose macht alles. Sie kann letztlich jedes Organ des Körpers befallen und die Symptome sind nicht so alarmierend, sondern oft schleichend und verdeckt, sodass auch die Diagnosestellung manchmal gar nicht so einfach ist.
Früher hat die Tuberkulose ja Schwindsucht geheißen. Unter diesem Begriff wird der ein oder andere diese Krankheit vielleicht auch kennen. Wieso hat man die Tuberkulose damals Schwindsucht genannt?
Nun, die Schwindsucht, das resultiert halt daher, dass durch diese chronische Infektion die Menschen an Substanz, an Gewicht, an Leistungsfähigkeit verloren haben. Im Prinzip so ähnlich wie bei fast jeder anderen chronischen Erkrankung auch. Alle Erkrankungen, die so schleichend unseren Körper heimsuchen und so langsam eben auch unsere körperlichen Ressourcen aufbrauchen, die lassen eben unsere Kräfte schwinden und damit dann letztlich auch dazu beitragen, dass man eben oder haben die dazu oder hat diese Erkrankung dann dazu beigetragen, dass man dieses Krankheitsbild dann Schwindsucht genannt hat, ja. Aus dem Schwinden der Kräfte heraus resultieren.
Können Sie vielleicht mal für einen Laien erklären, in einfachen Worten, was passiert denn da im Körper?
Nun, zunächst ist es ja so, irgendwie müssen wir ja zu diesen Tuberkelbakterien kommen. Wie kommen wir zu denen? Dadurch, dass wir kleine Tröpfchen inhalieren, die von jemandem abgehustet werden. Und diese kleinen Tröpfchen, die sind beladen mit diesen Bakterien. Übrigens gehen auch andere Lungeninfektionen, andere Lungenentzündungen auf dem gleichen Weg vonstatten. Also das heißt, irgendjemand hustet, dann schweben diese Tröpfchen auf uns zu und wie gesagt haben dann diesen Erreger beigepackt und wir inhalieren die. So, das ist mal der erste Schritt. Wenn wir dann unseren Atem in die Lunge hineinziehen, dann werden damit, genau auch wie Schadstoffe, unsere Schleimhäute, unsere Lungenbläschen konfrontiert. Nun, wir haben dann ein sehr effektives Abwehr- und Reinigungssystem unseren Atemwegen, die dazu beitragen, dass ein Großteil der Krankheitserreger und auch Schadstoffe relativ rasch unseren Körper wieder verlassen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen, über die wir ja vielleicht später dann noch reden werden, nicht passiert, dann siedeln sich eben diese Erreger ab und suchen sich im Körper Zellen, die sie aufnehmen können. Die sind bei Gott nicht alle, sondern andersherum gesagt eigentlich sogar sehr wenige, die das können. Und die beherbergen dann diese Erreger und das wiederum trägt dann mit der Zeit dazu bei, dass unsere Abwehrzellen diese Erreger feststellen und eine Reaktion zur Bekämpfung einleiten.
Wie sieht diese Reaktion aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist also wirklich ganz interessant, wie diese zelluläre Reaktion da abläuft. Na, ich will es Ihnen mal kurz so schildern, die einzelnen Stufen. Es ist nämlich wirklich also ganz eine spannende biologische Reaktion. Gehen wir nochmal zu dem Tuberkelerreger, zu diesem Mycobacterium tuberculosis, wie das so heißt, ja. Dieses Mycobacterium ist jetzt also in der Lunge und sucht sich seine Zielzelle. Das sind also Makrophagen, Fresszellen. Und diese Makrophagen, die lassen die in die Zelle hinein. Und in dieser Zelle selbst vermehren sich dann diese Mycobakterien. Und ab einer gewissen Menge, man kann so sagen, wenn die so den Abwehrzellen unseres Körpers genügend Signalstärke bieten, dann kommen auch diese Immunzellen an. Das sind Lymphozyten. Ja, also ein Teil unserer weißen Blutzellen, es gibt ja da die Granulozyten und die Lymphozyten. Und nur die Lymphozyten, die interessieren sich für diese Tuberkelbakterien. Nun, die werden dann durch gewisse Substanzen, werden die angelockt, lagern sich um diese Fresszelle herum an und bilden einen Wall um diese Alveolarmakrophagen oder andere Makrophagen herum, was dann so als eine Art Abwehrreaktion zu verstehen ist. In einem nächsten Schritt muss man sich vorstellen, dass sich natürlich auch innerhalb dieser Fresszelle was tut. Wir haben ja schon gehört, die wollen sich ja da vermehren und die Zelle bietet da auch die Möglichkeiten dafür. Das heißt, diese Tuberkelbakterien, die zeigen jetzt mal Zellwachstum. Und dann ist wie bei vielen biologischen Systemen, stellt sich dann ein Gleichgewicht ein. Ein Gleichgewicht zwischen Angreifer und zwischen Verteidiger. Und wenn sich dieses Gleichgewicht zwischen also unseren Lymphozyten und zwischen diesen Tuberkelbakterien, wenn sich das ausgewogen hält, beziehungsweise die Verteidiger stärker sind, dann bleibt diese Zelle so, wie sie ist. Ein paar Bakterien bleiben da drinnen und die Verteidiger machen einen Wall um diese Zelle herum und die Sache ist erledigt. Wenn aber die Reaktion jetzt nicht ganz so stark ausfällt und die Bakterien, sagen wir, in großer Zahl auch den Körper überfallen haben, also viele dieser Fresszellen sich gerade mit Vermehrung beschäftigen, dann kommt es dazu, dass auch diese Fresszelle, ja, wie soll man sagen, platzt, diese Erreger wieder freigesetzt werden. Und das ist natürlich wieder ein ganz starkes Signal, dass noch mehr von unseren Abwehrzellen zu dieser Zelle hineilen, um da dort Abwehr zu betreiben. Und so bildet sich dann aus einer zunächst einzelnen Zelle, bilden sich dann mehrere Zellen, bilden sich sogenannte Granulome. Ja, Granulome sind so ganz typische Zellgebäude, die sich aufgrund dieser Infektion und gleichzeitigen Abwehrsituation dann bilden. Ja, und diese Granulome, die sind dann in der Regel diejenigen, die dann auch über zum Teil ganz lange Zeit in unserem Körper verbleiben, keinen Schaden anrichten, weil es ein Wall um sie gebildet worden ist und diese Bakterien dann eigentlich diesen Wall nicht überwinden können.
Das heißt ja praktisch im Umkehrschluss auch, dass ein Infizierter teilweise gar nicht merkt, dass er infiziert ist, oder?
Ja, ganz genau. Die meisten Infizierten merken nicht, dass sie infiziert sind. Sie müssen sich ja mal vorstellen, wir haben man muss davon ausgehen, dass wir auf der ganzen Welt, ja, dass etwa jeder dritte Mensch auf der Welt mit Tuberkulose infiziert ist. Ja, also das ist eine Riesenmenge. Wir rechnen so um die 2 Milliarden Menschen sind mit Tuberkulose infiziert. Das ist schon ein Wort. Aber von diesen Infektionen, oder von diesen infizierten Menschen, da erkranken nur wenige. Im Prinzip kann man sagen, nur maximal, ja, 10% von denjenigen, die sich mit einer Tuberkulose infizieren, die werden überhaupt krank.
Wenn Sie jetzt sagen, nur 10% erkranken wirklich an Tuberkulose, wie gefährlich würden Sie die Krankheit einschätzen? 10% hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an.
Na, ist es auch nicht. Ich denke, es ist eine wirklich gute Nachricht, denn andersherum heißt es ja auch, bei über 90% der Menschen funktioniert das Immunsystem so gut, dass der Körper ganz von alleine mit der Infektion zurechtkommt und eben auch überhaupt keine Krankheitszeichen zeigt. Oder allenfalls mal vielleicht anfänglich Krankheitszeichen aufgewiesen hat, die von einer Bronchitis eigentlich gar nicht zu unterscheiden waren. Leichte bronchitische Symptome, Husten, Auswurf, ein bisschen Schweißausbrüche oder vielleicht auch etwas insgesamte Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Ja, mal Symptome, die wir im Frühjahr, im Herbst, wenn so die Viren fliegen und wir mit leichten Erkältungserkrankungen zu tun haben, die ganz viele Menschen haben, wo sich keiner denkt, bin ich jetzt mit Tuberkulose möglicherweise gerade infiziert worden. Das ist der Punkt, dass wir eigentlich damit sehr unspezifische, ganz milde Symptome nur haben. Und diese Frage, ja, ist das jetzt eine gefährliche Erkrankung oder ist es keine gefährliche Erkrankung? Muss man sagen, gefährlich ist die Erkrankung halt insbesondere bei Menschen, die ein besonderes Risiko aufweisen. Und von denen gibt es einfach eine ganze Reihe.
Wenn Sie jetzt von einem besonderen Risiko sprechen, was meinen Sie damit?
Ja, das sind dann Patienten, die eine Störung ihrer Immunabwehr haben. Ich will da mal einige Beispiele nennen. Zum Beispiel Patienten, die tumorerkrankt sind, schwere Diabetiker, Patienten, die eine Alkoholkrankheit haben, Patienten, die mangelernährt sind. All das sind Störungen, die dazu beitragen, dass unsere Immunabwehr entweder durch andere Dinge stark in Anspruch genommen ist oder nicht mehr so gut funktioniert wie bei einem anderen Menschen. Und dann wird diese Reaktion, die ich Ihnen vorhin versucht habe, etwas näher zu bringen, diese Funktion zwischen Angreifer und Abwehrenden, die gerät dann eben in ein Ungleichgewicht. Und dann haben wir natürlich eine gewisse Gefahr dadurch, dass dann diese Tuberkelbakterien einfach nicht mehr unter Kontrolle zu halten sind und dass sich darüber dann eine Infektion eignet, die dann auch eine Krankheit nach sich zieht. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen Infektion und zwischen Erkrankung. Das sind zwei verschiedene Dinge, das muss man schon noch mal wissen. Ja? Ob ich jetzt einen Erreger im Körper habe, der ist zwar präsent, aber der macht mir nichts. Oder ob ich einen Erreger im Körper habe, der dann auch dazu führt, dass Krankheitszeichen auftreten, Folgestörungen entstehen und man wirklich richtig gefährlich krank wird. Ja? Und das ist eben das, wo wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, nur 10% von diesen Patienten, die infiziert sind, werden auch erkranken und es dann auch vielleicht schon mal gleich zu der natürlich besonders schlimmen Zahl dann, wiederum von denen 2% von den Patienten können auch an der Erkrankung halt sterben.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Früher hat man ja immer wieder davon gehört, dass Menschen an Tuberkulose gestorben sind. Heutzutage hört man von der Krankheit an sich eigentlich relativ wenig. Wie ist denn da momentan die Situation?
Naja, warum hört man über die Tuberkulose wenig? Es ist ein Thema, das einfach nicht so die Presse Blätter füllt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute hier mal drüber reden können, denn die Tuberkulose ist nach wie vor präsent. Wir haben es ja schon gesagt, häufigste Infektionserkrankung der Erde. Und es ist eben so, dass die Tuberkulose oft untergeht in den Pressemitteilungen über Gebiete, die Armut und Elend ausgesetzt sind. Da werden dann viele Dinge einfach in einen Topf geworfen und man nimmt die einzelnen Probleme nicht mehr so richtig wahr. Ja, da kommen dann die Cholera und Haiti zum Beispiel, jetzt mal hernehmen, da kommt dann Cholera, da wird dann gleichermaßen in einem Abendzug über HIV, also über AIDS und diese Erkrankungen berichtet. Dann kommt noch die Tuberkulose hinein und man macht dann so ein Gebräu aus allen möglichen schlimmen Erkrankungen, die genau eben immer in solchen Gebieten unserer Erde auftreten, in denen oder die von Naturkatastrophen besonders heimgesucht sind und deshalb auch die Abwehrsituation dieser Menschen relevant eingeschränkt ist und der Ausbruch dann von dieser genannten Erkrankungen, man möchte schon fast sagen, vorprogrammiert ist.
Kommen wir nochmal auf die eigentliche Krankheit Tuberkulose zurück. Sie haben vorhin gesagt, man muss deutlich unterscheiden zwischen einer Infektion und einer Erkrankung. Wenn ich infiziert bin, kann ich da auch andere anstecken?
Ja, also der Übergang zwischen Infektion und Erkrankung ist natürlich ein fließender. Und wir haben halt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wir haben Leute, die sind infiziert, haben aber keinerlei Krankheitszeichen. Wir haben andere, die sind infiziert und haben beginnende Krankheitszeichen oder sind infiziert und haben ausgeprägte Krankheitszeichen. Und insofern, klar, nur der Infizierte kann natürlich auch einen anderen anstecken. Aber nicht jeder Infizierte, um es noch einmal deutlich zu machen, steckt einen anderen an, weil die Tuberkelerreger, die wir ja im Körper haben als Infizierter, die müssen erst, nachdem sie ihre Abkapselung erfahren haben durch die Abwehrkräfte, die müssen erst wieder Anschluss kriegen an die Atemwege. Die müssen erst wieder dann Möglichkeiten haben, den Körper wieder zu verlassen. Haben Sie ja vorhin schon gehört, erst sind sie ja mal gefangen in diesen Makrophagen und werden dann noch eingekesselt von diesen Lymphozyten und dann ist er eigentlich mal gut. Das ist jetzt das Szenario des Infizierten, aber nicht Kranken. Und nur wenn dieses Gleichgewicht ja eben ins Ungleichgewicht gerät, das heißt, die kommen aus ihrer Umkesselung wieder frei, diese Erreger, und können wieder in die Atemwege gelangen und erzeugen Symptome von Husten, dann wird mit diesem Husten der Erreger wieder in die Umgebung freigesetzt und dann können Sie oder wer auch immer durch so einen Hustenstoß und die damit hinaus gehusteten Erreger eben infiziert werden.
Kann ich als Infizierter denn selber auch feststellen, dass ich an Tuberkulose leide? Ich gehe mal davon aus, wenn jemand ein bisschen Husten hat, leichte Schweißausbrüche, wird er vermutlich nicht sofort zum Arzt laufen.
Ja, das denke ich auch. Und das wäre auch absolut übertrieben. Ich glaube, wir wollen jetzt mit dem Bericht über die Tuberkulose um Gottes Willen alles andere machen als Angst erzeugen. Das wäre sicherlich völlig fehl am Platz, sondern wir wollen sagen, dass wir hier in der Bundesrepublik einen hervorragenden Stand haben, was die Infektionsprophylaxe und Infektionsbekämpfung der Tuberkulose angeht. Und wir wollen ja, das ist ja das Ziel unseres Gesprächs, aber auf der anderen Seite nur bewusst sein schaffen, Kenntnisse vermitteln, um klarzumachen, mag schon sein, dass wir hier vielleicht das Ganze etwas vergessen haben, aus gutem Grund, weil wir weniger zu tun haben als vor 100 Jahren mit der Erkrankung. Aber Wachsamkeit ist wichtig, aus verschiedensten Gründen. Ja, weil wir natürlich, wir sind eine reisemobile Gesellschaft, wir reisen in der ganzen Welt herum und sind genau in diesen Ländern auch zu Urlauben oder Kongressen oder geschäftlich unterwegs, wo die Tuberkulose eine große Rolle noch spielt und kehren dann wieder in unser Land zurück und bringen, wenn wir Pech haben, diese Erreger mit. Oder wir haben große Migrationsströme, ja. Wir haben viele Leute, die in unserem Land Asyl suchen. Oder wir haben auch ansonsten, wenn Sie jetzt nur an Nordafrika denken, ja, wir haben viele Flüchtlingsströme, die Richtung Europa wandern. Und natürlich genauso hier mit diesen Erregern auch wiederum ankommen und eine Infektionsgefahr darstellen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, zu wissen, es könnte auch Tuberkulose sein. Und dieses Wissen ist natürlich gerade, denke ich mal, für uns Ärzte wichtig. Wir Patienten müssen jetzt hier nicht, oder die Patienten müssen, oder wir Menschen müssen jetzt hier nicht in irgendwelche Panik- und Angststimmungen verfallen, sondern wir werden weiter zu unserem Arzt gehen, wenn wir Husten und Auswurf haben und meinen, irgendeine Erkältung oder Erkrankung geht nicht in dem üblichen Zeitraum von 4 bis 5 Tagen weg. Und dann erkundigt man sich einfach mal, dann geht man zum Arzt und lässt sich beraten und der macht dann das Richtige.
Wie kann der Arzt denn das erkennen? Wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe mit einer Erkältung, dann sagt er wahrscheinlich, ich soll Gripostat nehmen oder wie auch immer. Aber der wird er wahrscheinlich allein durchs Anschauen nicht erkennen, der Mann leidet an Tuberkulose.
Ja, absolut. Absolut richtig. Das erkennt er natürlich nicht. Das heißt, ein Arzt braucht immer verschiedene Dinge. Das Wichtigste bei uns Ärzten ist ja, dass wir eine Krankengeschichte erheben. Ja, das heißt, wir unterhalten uns mit dem Patienten und wollen herausfinden, wie hat denn das Ganze angefangen? War er im Ausland gewesen? Hat er Kontakt mit irgendwelchen Menschen gehabt, die vielleicht in irgendeine Risikogruppe hineingehören? Wir verschaffen uns ein Bild über die zurückliegende Zeit, wo die Erkrankung entstanden sein könnte, und ordnen dann ein, ob der Patient ein Risiko jetzt zum Beispiel für Tuberkulose hat oder nicht. Und wenn er nur hier in der näheren Umgebung jetzt gewesen ist und keine besonderen Kontakte gepflegt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, hier eine Tuberkulose zu haben, die ist minimal. So, das ist mal das Erste, das ist mal das Gespräch. Wenn Sie in dem Gespräch ein bisschen Sorge kriegen und sagen, oh, da war also im Kindergarten, da war also ein Kind und das hatte also, das hat also Tuberkulose gehabt, das weiß man jetzt, und war aber nur ganz kurz in dem Kindergarten jetzt gewesen, wurde dann gleich identifiziert, und dieses Kind, das vor mir sitzt, das hat jetzt auch so einen grippalen Infekt oder so etwas. Ich meine, dann ist man schon natürlich, schon vorsichtiger und überlegt, welche Testungen denn man weiter macht, um einzugrenzen, handelt es sich da möglicherweise zum einen Fall oder nicht. Und dafür haben wir relativ schlaue Tests. Es gibt Hauttests und es gibt Bluttests, anhand derer wir eine Infektion mit Tuberkulose nachweisen können.
Sie haben jetzt gesagt, es gibt da sehr schlaue Tests, die man machen kann. Macht die der Hausarzt oder sollte der Hausarzt mich zu einem Experten überweisen?
Nun, das hängt schon ein bisschen auch davon ab, wie viel infektiologische Erfahrung man mitbringt. Und das weiß in der Regel der Hausarzt. Ich glaube, die Tuberkulin-Hauttests und auch die anderen Tests, die im Blut gemacht werden, wie zum Beispiel der Quantiferon-Test, das sind Tests, die man grundsätzlich in der Praxis machen kann. Aber ich glaube, das entscheidet dann jeder Arzt selber, weil er sagt, oh, den schicke ich jetzt mal lieber gleich mal zum Lungenarzt. Das hört sich für mich irgendwie verdächtig an. Oder ob er das selbst in die Hand nimmt. Also grundsätzlich machen kann man das ohne weiteres in jeder Praxis.
Herr Professor Dr. Haug, bei einer Tuberkulose wird ja immer zwischen Infektion und Erkrankung unterschieden. Wenn ein Patient nur infiziert, nicht aber erkrankt ist, wird er dann überhaupt behandelt oder kann man da noch abwarten?
Ja, das ist sicher, das ist eine ganz eine wichtige Frage. Also gesetzt den Fall, man bekommt jetzt über einen solchen Test heraus, dass da eine Erkrankung oder eine Infektion vorliegt, dann ist selbstverständlich der nächste Test zu überprüfen, ob sich jetzt an dem Hauptort der Erkrankung, nämlich an der Lunge, eine Auffälligkeit zeigt. Und nachdem man dann sein Hörrohr aufgesetzt hat und die Lunge abgehorcht hat, dann wird man hergehen und wird natürlich dann den Patienten bitten, eine Probe von Schleim abzugeben, die ihn aus der Lunge abzuhusten hat, möglichst in den frühen Morgenstunden am besten, wenn sich der Schleim etwas so gesammelt hat über die Nacht, kann man mit verschiedenen Techniken ein möglichst gutes, wir nennen das Sputum, gewinnen. Und dieses Sputum, das wird dann an ein Institut, ein mikrobiologisches Institut versendet, und der kann einem dann in relativ kurzer Zeit sagen, ob hier Tuberkelbakterien enthalten sind oder eben nicht. Und wenn, sagen wir, diese Austestung auf diese Tuberkelbakterien jetzt negativ ist, weil beispielsweise man nicht sicher sein kann, ob auch die richtige Menge vom richtigen Ort der Lunge abgehustet worden ist, dann ist eben der nächste Schritt dann, dass man sagt, jetzt brauchen wir mal ein Röntgenbild. Ja? Und dann wird der Patient zum Röntgen geschickt und dann kann man im Röntgenbild dann auch Veränderungen sehen, die sich mal so ganz prinzipiell von einer Lungenentzündung gar nicht unterscheiden lassen. Ja, und wenn man dann sagt, aha, jetzt hat er da ein Infiltrat, also so eine Verschattung auf der Lunge, ja, und jetzt hat er noch auch diesen Hauttest oder diesen Bluttest positiv gehabt, dann ist es mal höchste Zeit, dass er mal zu uns hergeschickt wird. Denn dann sollte auf jeden Fall noch mal eine intensive Erregersuche erfolgen und geprüft werden, ob der Patient eine sogenannte offene oder geschlossene Tuberkulose aufweist.
Was ist denn da der Unterschied, beziehungsweise könnten Sie das vielleicht kurz erklären, offene und geschlossene Tuberkulose?
Nun, eine geschlossene Tuberkulose heißt, der Erreger kursiert im Körper, ist in der Lunge, hat aber keinen Anschluss gefunden bislang an die Atemwege, um den Körper oder die Atemwege wieder beispielsweise über einen Hustenstoß bedingt verlassen zu können. Ja, der ist also wie in einer geschlossenen Anstalt, der kommt nicht raus. Und entsprechend genießt der natürlich auch genießt diese Infektion natürlich auch ein geringeres Risiko, weil man in dieser Phase niemanden anstecken kann. Wenn aber jetzt der Erkrankungsprozess es geschafft hat, Anschluss an das Bronchialsystem, also an unsere Atemwege zu bekommen und dieses Granulom, über das wir vorhin gesprochen haben, aufbricht, die Erreger frei werden und dann eben abgehustet werden können, dann ist der Atemweg oder ist die Lunge offen, die Infektion ist offen und damit ist der Patient einer, der als Infektionsherd zu gelten hat. Also Sie können sich schon denken, das Hauptproblem ist natürlich, einer hat eine offene Tuberkulose und keiner merkt's. Ja, und dann läuft er halt durch die Gegend, hat vielleicht nicht besonders starke Krankheitszeichen, geht auch nicht zum Arzt deswegen oder nimmt sie nicht ernst genug, hustet vor sich hin und verbreitet halt mit jedem Hustenstoß so Erreger in die Umgebung. Das weiß man sehr gut. Man kennt auch so in etwa die Zahlen. Man sagt so etwa, jeder offenen Tuberkulose, der nicht erkannt ist, der infiziert so 10 bis 15 andere Patienten mit, macht die also krank.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, eine geschlossene Tuberkulose wird vorerst nicht behandelt. Eine offene Tuberkulose behandelt man natürlich. Wie sieht da die Behandlung aus?
Nun, da muss ich gerade nochmal widersprechen. Das ist nicht ganz so, wie Sie sich das denken, sondern man behandelt sowohl die offene Tuberkulose als auch die geschlossene Tuberkulose, wenn denn Krankheitszeichen da sind. Und die sind ja meistens da, sonst würde der Patient ja nicht kommen. Ja, und für die Tuberkulose gibt es eine ganze Reihe von hervorragenden Medikamenten, die man zum Einsatz bringt und die eine Ausheilung der Tuberkulose höchstwahrscheinlich machen. Und man war ja bis 1944 hat man ja überhaupt gar kein Medikament gehabt, bis dann einmal das Streptomycin das erste Medikament war, das man überhaupt mal zur Behandlung einsetzen konnte. Und da hat man dann schon relativ bald gemerkt, dass es zwar nicht schlecht ist, aber dass sich relativ rasch Probleme in der Therapie entwickeln, weil einfach ein Medikament zu schnell Resistenzen entwickelt hat und man aus diesem Grund nicht richtig zufrieden war. Es wurde dann fieberhaft da nach anderen Medikamenten noch gesucht. Es kam dann die Para-Aminosalicylsäure als nächstes dazu, das PAS, P-A-S, das dann schon mal zu einer Verbesserung führte. Dann kam das Rifampicin, dann kam das Myambutol. Es kam also wirklich eine ganze Reihe von Medikamenten. Man hat jetzt dann also bis heute hat man einen Strauß von Medikamenten, die man hier zum Einsatz bringt. Und das, was man eigentlich in dem Normalfall auswählt, sind 4 Medikamente, 4 Tabletten, Typen, Medikamententypen, die zum Einsatz gebracht werden und die alle gleichzeitig verabreicht werden müssen in einer morgendlichen Gabe. Und darüber hat man dann wirklich ein ganz effektives Behandlungswerkzeug.
Sie haben jetzt das Wort Resistenz benutzt. Ist das auch ein großes Problem der Bekämpfung von Tuberkulose, dass der Virus auch resistent gegen Medikamente wird?
Nun, das ist sehr wohl der Fall. Also dieses Bakterium kann dann, wenn es auf verschiedene ungünstige Faktoren kommt, Probleme machen und Resistenzen entwickeln, die meistens genetisch auch dann in diesen Bakterien drin vermittelt werden. Das sind aber, man kann sagen, das sind jetzt nicht die bösen Bakterien, sondern das sind eher die unschlauen Menschen, die die Therapie nicht anständig machen. Es sind fast immer Patienten, die entweder nicht ausreichend therapiert werden, mit nicht einer Viererkombination, wie ich es Ihnen gerade vorhin schon mal gesagt habe, oder Patienten, die nicht in einer ausreichenden Höhe, also in einer ausreichenden Konzentration die Tabletten bekommen, also unterdosiert behandelt werden. Das dritte Hauptproblem sind ist die Kooperation mit dem Patienten. Das heißt, es fehlt oft die Kontrolle. Man verordnet die Medikamente, zum Beispiel halt eben gerade in Ländern wie Afrika, wie Asien. Sie sehen die Patienten nie mehr wieder. Die kriegen eine Ladung Medikamente mitgegeben und kein Mensch weiß, was die mit denen anstellen. Das ist ein sicherlich großes Problem. Die nehmen das vielleicht mal ein und am nächsten Tag oder in 3 Tagen oder nach 5 Tagen nicht mehr und holen sich keine neuen Medikamente mehr nach. Und last but not least, was bei uns natürlich exzellent ist in unserem Land, ist die Kontrolle. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und insofern müssen alle Patienten, die mit Tuberkulose infiziert sind, müssen kontrolliert werden. Und das ist eben die große Aufgabe unserer Gesundheitsämter, die diese gemeldeten Patienten, und Sie wissen ja, jeder Patient, der als tuberkulös nachgewiesener identifiziert wird, der muss am Gesundheitsamt gemeldet werden. Und das sind Sachen, wenn Sie mal nach China reisen und mal gucken, was da das Gesundheitssystem für Probleme durch Fläche haben, ja, durch einfach nur ein grobes Raster an medizinischen Versorgung, das über das Land sich erstreckt, dann können Sie sich vorstellen, dass das fast unlösbare Aufgaben sind, die in diesem Land zu bewältigen haben. Aber es sind genau die Punkte, die diese Resistenzen, also unter Resistenz versteht man ja, dass ein Erreger gegen eines dieser 4 Medikamente, dieser klassischen Medikamente, nicht mehr empfindlich ist. Und dann gibt es ja dieses, was noch viel größeres Problem ist, das sind die sogenannten Multiresistenten. Multi heißt ja viel, also das heißt, das sind Erreger, die sind gegen mehrere als eins, gegen 2, gegen 3, teilweise gegen 4 dieser Medikamente widerstandsfähig geworden. Und das macht natürlich dann ganz große Probleme, die dann behandeln zu können. Das kostet Unsummen von Geld. Diese dann einzusetzenden Therapeutika sind viel teurer als die klassischen. Sie erfordern viel längere Behandlungen und die bergen natürlich eine viel höhere Gefahr.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach denn, dass Patienten eine Therapie frühzeitig abbrechen oder die Medikamente nicht ordnungsgemäß einnehmen? Man möchte ja eigentlich meinen, ich als Patient habe das größte Interesse daran, wieder gesund zu werden.
Naja, das ist zum Teil ein Milieuproblem auch. Ja, und wenn Sie vorhin, haben wir ja schon mal darüber geredet, sich überlegen, was sind denn besondere Risikogruppen? Nicht sesshafte Menschen, Menschen, die unsere Sprache nicht verstehen, Menschen, die unter sehr ärmlichen Verhältnissen leben, Menschen, die Angst haben, als Kranke aufzufallen, um dadurch dann möglicherweise irgendwelche Schwierigkeiten zu bekommen, in eine geschlossene Anstalt womöglich hinein zu müssen. Es sind häufig Leute, die auch vom Intellekt her nicht besonders schlau sind und die auch die Zusammenhänge einfach nicht begreifen. Wir haben ja vorhin die Zusammenhänge zwischen einer Medikamenteneinnahme und der im Körper schlummernden Erkrankung. Und wir haben ja vorhin schon mal auch kurz drauf abgehoben, wie es darum ging, wie äußert sich überhaupt die Tuberkulose. Da muss man ja sagen, die Tuberkulose ist ja jetzt nun mal keine Erkrankung, die wehtut. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die so langsam und allmählich den Körper überfallen kann, aber es ist keine Erkrankung, die sie schwer krank macht, die ihnen von einem Tag auf den anderen hohe Fieberschübe vermittelt, die ihnen erhebliche Krankheitszeichen verursacht, wo sie in Angst und Bange sind, dass sie den nächsten Tag noch überleben oder in die nächste Woche, sondern es ist eine Erkrankung, die so vor sich hinläuft. Und da geht halt vielen Menschen, die da etwas ungebildet sind, völlig der Zusammenhang ab, zu verstehen, warum man in so einer Phase ein halbes Jahr lang, und so lange muss man ja diese Medikamente nehmen, ein halbes Jahr lang diese Medikamente nehmen soll, obwohl es einem eigentlich gut geht. Ja? Und dann wird die Therapie halt abgebrochen.
Wird die Krankheit Tuberkulose unterschätzt oder sagen Sie, nein, es ist eigentlich genügend Aufklärungsarbeit gemacht? Sie haben es vorher am Anfang schon mal gesagt, es ist eine Krankheit, die relativ wenig in der Öffentlichkeit steht.
Ja, also ich glaube schon, dass wir uns da ein bisschen in zu viel Sicherheit wiegen. Und ich meine, es wissen ja ganz viele Menschen eigentlich über die Tuberkulose nichts mehr. Und wenn Sie mal denken, wie diese Erkrankung noch in dem vorletzten Jahrhundertwechsel noch in unserem Land gehaust hat und schrecklich viele Menschen auch zu Tode gekommen sind. Ja, heute, ich glaube, in den Schulen, da wird kaum noch groß über Tuberkulose gesprochen werden. Und ich denke, das gehört so in die Gesundheitsbildung, gehört es dazu, so wie man heute Jugendlichen und Menschen vermitteln will, dass Rauchen halt einfach gesundheitsschädlich ist und viele Erkrankungen vom Lungenkrebs bis zum Herzinfarkt verursachen kann. So muss man einfach auch sagen, denk mal an die Tuberkulose. Schau, dass du, wenn gewisse Symptome auftreten, die sich nicht erklären lassen, dass du den Arzt aufsuchst und mit ihm die unklaren Symptome besprichst. Also ich glaube, ein gewisser Wissensrückstand, der ist vorhanden und den gleichen wir hoffentlich heute ein bisschen aus.
Im Vorfeld dieser Sendung habe ich mich natürlich etwas über die Krankheit Tuberkulose informiert. Immer wieder, wenn man über Tuberkulose liest oder spricht, hört man im gleichen Atemzug oftmals auch den Begriff HIV. Inwiefern hängen die beiden Krankheiten zusammen?
Nun, HIV und Tuberkulose sind in der Tat dahingehend verknüpft, dass beide Erkrankungen dann ausbrechen oder besonders sich dadurch auszeichnen, dass sie auf einen immungeschwächten Organismus treffen. Und wir haben ja vorhin schon über die Lymphozyten gesprochen, als die Zellen, die in unserem Körper die Tuberkelerreger erkennen können und die auch die ganz wesentlichen Abwehrzellen sind, die unseren Körper in dieser Abwehrschlacht helfen. Und genau diese Zellen, die fehlen ja bei den HIV-Patienten. Ja, diese Zellreihe, die ist ja ganz wesentlich beeinträchtigt. Und aus diesem Grund ist es natürlich exzellent für diese Tuberkelerreger, denn sie treffen eben nicht auf diese Abwehrreaktion, der sie sonst ausgesetzt sind und können natürlich da ihr Unwesen in einer ungehemmten Art und Weise treiben.
Vielleicht noch ein Ausblick in die Zukunft. Wird Tuberkulose irgendwann ausgerottet sein?
Also, ich glaube, das ist wirklich eine Hoffnung, der wir uns nicht hingeben können. Wir haben zwar schon, sagen wir mal, vom 18. zum 19. Jahrhundert hin, beziehungsweise vom 19. zum 20. Jahrhundert hin, wirklich enorme Fortschritte in der Tuberkulosebehandlung ja erlebt, die in den letzten 50 Jahren zum Teil, auch in Amerika gerade, wo auch viele Flüchtlingsströme beziehungsweise auch viele Probleme hinsichtlich Migranten aufgetreten sind, hatte eher zum Beispiel auch wieder die Infektionshäufigkeit zugenommen. Ich glaube nicht, dass wir die Infektion ausrotten können. Vielmehr glaube ich oder hoffe ich natürlich, dass wir in groß angelegten Aktionen mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen und einigen sehr, sehr interessanten und wichtigen Projekten, die Gesundheitsämter dieser Länder leisten, wir Risikopersonen besser identifizieren können, Infektionsbekämpfung besser betreiben können, Erkrankte ausreichend mit Medikamenten versorgen können und damit die Erkrankung kontrollieren können. Ich glaube, unser wichtiges Ziel muss heißen, wir können das Problem kontrollieren, inwiefern wir es eradizieren, also völlig jetzt beseitigen können, das ist extrem unwahrscheinlich. Und da würden die Wünsche zu weit reichen.
Stichwort Impfung. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen bei den Experten über die Impfung. Die einen sagen lieber nicht, die anderen sagen lieber schon. Wie sehen Sie das?
Ja, die Impfung war sicherlich mal so bis vor 50 Jahren, 50, 60 Jahren, war die sicher eine ganz spannende Geschichte gewesen. Man hat das so in der Nachkriegszeit, der Impfstoff, der ist so um 1950 herum entwickelt worden und von dem Pasteur-Institut. Das war natürlich eine aufregende Geschichte, aber leider hat der Impfstoff auch seine Nachteile und vor allen Dingen Nachteile einerseits, dass er selber Krankheitszeichen verursachen kann, zwar keine Tuberkulose in dem Sinn, aber es können verschiedene Lymphdrüsenschwellungen und Entzündungen entstehen, es können auch verschiedene Probleme an den Knochen entstehen, aber es kann auch tatsächlich eine Aussaat entstehen im Körper, nicht sehr häufig, aber es gibt's. Und darüber hinaus hat man einfach auch gelernt, dass die Effektivität dieser Impfung nicht hoch genug ist. Dieser Mangel des Impfstoffs auf der einen Seite und auch die in unserem Land jetzt verringerte Infektionshäufigkeit hat dann eigentlich dazu geführt, dass vom Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, das einen Sitz in Berlin hat, eine wichtige Institution ist für diese Erkrankungen und für diese Infektion der Tuberkulose, beschlossen hat, eine sogenannte BCG-Impfung nicht mehr zu empfehlen oder nur noch in Ausnahmefällen zu empfehlen für einige ganz besondere Risikogruppen. Aber im Prinzip ist man eigentlich auf der Suche nach effektiveren Impfstoffen. Da arbeitet man fieberhafter dran. Das wäre natürlich eine enorm wichtige Entwicklung für diese Länder, über die wir vorhin schon gesprochen haben, gerade diese Schwellenländer mit der hohen Infektionsrate. Aber wir haben die leider noch nicht, diese effektiven neuen Impfstoffe.
Kommen wir kurz noch darauf zu sprechen, wie die Situation bei uns in der Region ist. Wir haben jetzt gehört, Tuberkulose ist vor allem eine Krankheit, die in Ländern auftritt, wo das Gesundheitssystem nicht so gut ausgebaut ist, in armen Ländern. Wie schaut es denn da bei uns in der Region aus?
Nun, wir haben natürlich in unserer Region sicherlich einen gewissen Standortvorteil, weil wir jetzt nicht sehr konfrontiert sind mit Migrantenströmungen aus dem Osten, von dem aus ja sehr viele auch resistente und multiresistente Tuberkulosefälle beobachtet werden. Wir haben relativ wenige Asylantenauffanglager hier und insofern ist, sagen wir mal, die Frequenz an Menschen, die aus solchen Hochrisikoregionen kommen, aus Schwellenländern kommen, ist gering. Und deswegen sind wir hier sicherlich anders als beispielsweise im Ruhrgebiet oder so, sind wir von solchen Fällen nicht überflutet. Wir haben jedes Jahr einige frische Tuberkulosefälle bei uns in der Klinik zur Diagnose und auch zur Therapie, aber das hält sich alles in einem sehr zahlenmäßig überschaubaren Bereich.
Dankeschön dem Chefarzt einer der inneren Abteilungen an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Professor Dr. Rainer Willi Haug. Er ist außerdem Pneumologe, beschäftigt sich also mit den Lungenerkrankungen. Das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle, die Tuberkulose. Ich hoffe, wir haben Sie gut und umfangreich informieren können. Einen schönen Abend, machen Sie es gut.